Hallo, hier ist Ulrike mit der 101. Folge von Entspannt im Garten. Ich berichte euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los ist im Garten und berichte von den neuesten Tops und Flops und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich melde mich ja jetzt wieder aus einer längeren Winterpause zurück. In dieser Folge geht es zunächst um den phänologischen Kalender und den Klimawandel und was das aktuell für die Gartenarbeit bedeutet. Es geht um Kartoffelanbau in der Kiste. Ich berichte von den Anfängen des Projekts Hochbeetbau bzw. von den Schwierigkeiten in diesen Anfängen. Und es geht natürlich darum, welche Gartenarbeiten jetzt anstehen im Jahr, hier Anfang März 2024. Ich nehme diesen Podcast am 6.3.2024 auf und wir haben gerade den wärmsten Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hinter uns. Hier im Rheinland hatte man oft das Gefühl, dass es eher April ist. Es war also ein Wetter, das sich oft gar nicht so winterlich anfühlte, abgesehen davon, dass es ordentlich viel geregnet hat, den ganzen Winter eigentlich durch, was sehr gut für die Natur war und ist. Die Dürre, die ist in Deutschland wohl damit erstmal beendet worden. Im Moment ist es so, dass es nach wie vor eher warm ist, also weiterhin zu warm für die Jahreszeit. Gleichzeitig ist es noch recht nass gewesen vor kurzem. Jetzt ist es zum Glück so, dass ein paar trockene Tage vorausgesagt sind, weil der Gärtner braucht ja auch einen hinreichend abgetrockneten Boden, um so richtig mit der Gartenarbeit im Frühjahr starten zu können. Infolge dieser ja sehr warmen Phase Anfang des Jahres ist natürlich auch die Natur und der phänologische Kalender sind ihrer Zeit voraus. Hier im Rheinland haben schon seit Ende Februar die Forsythien geblüht. Die Forsythien sind ja eine wichtige Zeigerpflanze, die den Beginn des Erstfrühlings anzeigen. Ebenso treiben die Stachelbeeren schon durch, weitere Zeigerpflanze für den Erstfrühling. Das heißt, die Natur startet durch, die Vegetationsphase hat dieses Jahr außerordentlich früh begonnen, 20 Tage früher wie das durchschnittliche Mittel. Das ist schon ein ganz ordentlicher Unterschied. Den Gärtnern juckt es also einerseits in den Fingern. Es ist so warm wie im Frühjahr, obwohl es erst Ende Februar, Anfang März ist oder war. Und man ist etwas durcheinander. Die alten Regeln sind nur noch eingeschränkt gültig. Man fragt sich also, Forsythien zeigen den Zeitpunkt an, wo Kartoffeln gesteckt werden können. Das kann nicht so ganz stimmen jetzt, weil es ja trotzdem nicht auszuschließen ist, dass es noch Spätfröste gibt bis Ende April, Anfang Mai. Und man muss sich da jetzt ein bisschen neu orientieren. Ebenfalls ist die sogenannte Grünlandtemperatur auch außergewöhnlich früh, also diese 20 Tage früher wie im langjährigen Mittel, über 200 Grad. Grünlandtemperatur ist ein Durchschnittswert, der sich aus den gemessenen Bodentemperaturen ergibt. Und wenn diese addierten Tagestemperaturen seit Anfang des Jahres einen Wert über 200 erreichen, dann spricht man auch hier von dem Beginn der Vegetationsphase. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ist der Boden warm genug, dass die Pflanzen Stickstoff aufnehmen können. Und die Pflanzen treiben durch und Wachstum und Düngung und Pflanzen und Säen kann, jedenfalls was die Temperaturen angeht, losgehen. Als Gärtner und Landwirt muss man sich aktuell trotzdem noch ein wenig bremsen, weil leider die Böden vielerorts einfach zu nass sind. Bei zu nassen Böden besteht halt die Gefahr, dass man durch Betreten oder Bearbeitung den Boden sehr verdichtet, was die Bodenstruktur sehr verschlechtert und empfindlich stört, sodass man da lieber abwarten muss oder einfach abwarten muss, bis der Boden hinreichend abgetrocknet ist. Man sagt, man kann mit der Bodenbearbeitung beginnen, wenn der Boden nicht mehr an den Schuhen kleben bleibt, wenn man drüber geht. Das war jetzt die letzten 2-3 Tage leider noch nicht so der Fall. Was bei nassem Boden aber möglich ist, wenn man Wege hat, ist das Unkrautjäten von diesen Wegen aus. Also damit erreicht man, wenn man auf den Wegen steht, dass man den Boden nicht betreten muss. Und ich habe zum Beispiel im Garten so Plattenwege und von denen aus kann ich Beete erreichen. Und ich jäte dann das Unkraut, das man, weil der Boden so weich ist, ja auch gut rausziehen kann, von diesen Wegen aus. Das werde ich also in den nächsten Tagen auch machen. Gerade Wurzelunkräuter lassen sich ja bei so feuchtem Boden ganz gut rausziehen. Was ein bisschen Sorge macht, dass diese weit fortgeschrittene Natur voraussichtlich natürlich auch weiter vorgehen wird. Das heißt, wahrscheinlich ist die Obstbaumblüte ebenfalls verfrüht dieses Jahr. Und das birgt natürlich wieder die Gefahr, dass bei dann doch folgenden Frösten die Obstblüten erfrieren könnten oder einen Frostschaden wegtragen können. Und das ist natürlich dann schlecht für die Obstbauer. Also alles ist anders. Man kann schwer oder gar nicht voraussagen, wie das Wetter sich jetzt dieses Jahr entwickelt wird. Und man muss ein bisschen vom Tag zu Tag und von der Hand in den Mund leben und von Tag zu Tag dann halt Entscheidungen treffen, was man am besten wie macht mit seinen Gärten oder in der Landwirtschaft. Ich möchte auch noch mal betonen, wenn ich erzähle, ich sehe dieses und jenes dann und dann oder pflanze dann aus, das ist natürlich auch regional unterschiedlich. Hier in der Kölner Bucht ist es ziemlich warm und wir sind mit allem früh dran. Auch der phänologische Kalender kommt ja nicht überall gleichzeitig mit seinen Phasen in Deutschland. Das Rheinland ist immer so ein bisschen vorne weg. Regional muss man da natürlich immer angepasst damit umgehen. Vor allem, wenn es bergisch wird oder höher, dann ist alles einfach ein bisschen später dran. Was ich bis jetzt so gemacht habe im Garten, ist Sträucher und Baumschnitt. Vor dem Beginn der Vogelschutzsaison am 1.3. sollte das ja tunlichst abgeschlossen sein. Was ich jetzt auch denke, ist, dass die Forsythie als Markerpflanze ebenfalls für den richtigen Zeitpunkt des Rosenrückschnitts, das kann man sicherlich beherzigen. Also die Rosen sollten, falls nicht schon geschehen, zurückgeschnitten werden. Mit den Kartoffeln würde ich, wie gesagt, tatsächlich warten im Freiland, weil Kartoffeln ja recht empfindlich sind und Frostschäden davon tragen können, wenn man die dann zu früh setzt. Zu dem Thema habe ich dieses Jahr aber ein kleines Experiment gemacht. Und zwar habe ich dieses Jahr begonnen, Kartoffeln in der Kiste anzubauen. Ihr habt das ja vielleicht schon mal gelesen oder in Gartenzeitschriften gesehen, dass man Kartoffeln in Kisten, in Säcken oder auch in Tonnen anbauen kann. Man macht sich dazu nutze, dass Kartoffeln ja gerne angehäufelt werden. Und bei mir kam das zu Pass dieses Jahr, weil ich habe zwar keine Kiste, aber ich habe ein Früh- oder Hochbeet, das aus so einzelnen Ringen sich zusammensetzt. Das ist etwa 1 Quadratmeter groß, also es ist quasi eine Art Kiste. Und ich hatte gleichzeitig in der Laube Kartoffeln aus Versehen quasi vorgekeimt. Die hatte ich da gelagert und die haben sich von selber da gut vorgekeimt schon, sodass ich jetzt auf diese Idee umgesetzt habe und dieses Hochbeet quasi als Kartoffelkiste genutzt habe. hier kann ich mir drei Vorteile dann zunutze machen. Zunächst bewirkt diese Kiste oder das Hochbeet ja, dass die Kartoffeln relativ einfach vor Frost zu schützen wären, wenn denn einer kommt. Gleichzeitig hatte ich dieses Hochbeet schon unten mit einem Schutz gegen Wühlmäuse versehen, was mir in diesem Jahr auch recht wichtig sein muss, leider. Letztes Jahr ist meine Kartoffelernte so ziemlich von Wühlmäusen oder auch Mäusen angefressen worden, was sehr ärgerlich war, weil ich da quasi so leere Schalen dann geerntet habe, sodass das toll ist, dass die Kiste da Schutz bietet, hoffentlich. Ja, und ich kann die jetzt vorgekeimten Kartoffeln, was ich gemacht habe, in die erste Schicht Erde jetzt setzen. In meinem Fall habe ich halt das Hochbeet abgebaut bis auf den ersten Ring. Und da habe ich in die Erde, die da jetzt 20, 30 cm hoch war, die Kartoffeln jetzt erstmal reingesetzt und mit Erde bedeckt. Jetzt warte ich ab, bis die ersten Laubblätter da zu sehen sind. Dann kommt der zweite Ring drauf und die nächste Schicht Erde wird drauf gedeckt. Dann wartet man wieder ab, bis wieder Blätter zu sehen sind und häufelt dann nochmal an und erhöht das Hochbeet dann entsprechend. Das kann man machen bis zu einer Erdhöhe von ca. 50 cm. Den Kartoffeln macht das nichts. Die versuchen weiter dem Licht zuzustreben. Gleichzeitig hat man aber den tollen Effekt, dass die mehr Knollen ansetzen, wie wenn man das nicht machen würde. Das ist dieses selbe Prinzip wie beim Anhäufeln. Die Kartoffelpflanze bildet dann mehr Seitenwurzeln und auch mehr Kartoffelnknollen. Durch dieses Kisten- oder Sackprinzip kann man halt noch höher anhäufeln, wie wenn man das auf dem Feld machen würde, und kann sich diese Erntesteigerung dann noch mehr zunutze machen. Ja, und wenn jetzt wirklich eine Periode mit Frösten kommt, kann ich recht einfach zwischen diesen Hochbeetringen ein Pflanzenschutzvlies oder eine Folie einklemmen und so die Kartoffeln zusätzlich vor Frost schützen. Oder ich häufel dann einfach rechtzeitig an, weil allein die Erde ja die grünen Blätter ebenfalls dann vor Frost schützt. Also wenn da eine weitere Erdschicht obendrauf ist. Ja, ich bin mal gespannt und hoffe, dass das gut klappen wird. Was ebenfalls jetzt schon möglich ist, ist natürlich die Voranzucht von Pflänzchen im Haus und auf der Fensterbank oder auch im Frühbeet oder im Gewächshaus. Damit habe ich ebenfalls schon gestartet. Ich habe Mitte Februar Paprika und Chilis ausgesät. Chili und Paprika haben eine so lange Kultur, dass das so früh nötig ist, weil die sonst zu spät im Jahr ausreifen. Die haben beide leider eine sehr lange Keimdauer und auch eine lange Frühpflänzchenphase. Die wachsen am Anfang einfach ganz langsam. Da es draußen noch relativ kühl ist, habe ich ebenfalls auch Salate schon ausgesät und auch Kohlrabi-Pflänzchen, ebenso Erbsen und ein paar Puffbohnen, die ich noch übrig hatte. Das habe ich hauptsächlich jetzt deswegen gemacht, weil die Erde noch zu nass ist und der Boden auch noch etwas kalt, um da jetzt direkt auszusehen. Wichtig ist hier aber, wenn man sowas macht, dass man dann den aufgekeimten Pflänzchen auch genug Licht bieten kann. Ich habe eigentlich in meiner Wohnung zu wenig Licht und habe mir deswegen im Laufe der Zeit einige Pflanzenlampen angeschafft. Die benutze ich in der Zeit, wo es noch etwas zu kalt ist, um die Pflanzen dann draußen in mein Foliengewächshaus zu stellen, das ich dann aber auch aufbauen werde, wenn die Nächte nicht mehr so kalt sind. Das ist die zweite Möglichkeit, dass man Pflanzen, die man vorzieht, mit genügend Licht versorgt. Gewächshäuser oder Foliengewächshäuser, oder man kann sie bei wärmerem Wetter dann auf den Balkon stellen. Bei zu wenig Licht und zu viel Wärme werden die Pflänzchen sonst ganz lang und spillrig und haben dann in der Folge sehr schlechte Überlebenschancen. Man muss immer darauf abzielen, dass die schön kräftig und gedrungen wachsen Und das erreicht man mit einer Kombination aus dem richtigen Licht, nicht zu hohen Temperaturen, was ein bisschen variiert, je nach Pflanzenart, was für Temperaturen die gerne mögen. Und was auch wichtig ist, ganz am Anfang, Anzuchterde. Weil wenn man dazu nährstoffreiche Erde nimmt, dann hat man denselben Effekt. Die Pflanzen schießen in die Höhe und sind nicht mehr widerstandsfähig. Erbsen und Puffbohnen habe ich im Haus jetzt etwas angekeimt oder bin dabei. Hauptsächlich aber in Sorge auch vor Vögeln und Mäusen, die im Freiland über beide ja herfallen könnten. Das scheint mir jetzt sicherer, dass die erstmal zu Hause in die Gänge kommen und dann pflanze ich sie aus, wenn es nicht allzu nass ist, was ich jetzt hoffe, und decke sie dann vielleicht erstmal auch mit Fliesen ab, hauptsächlich ebenfalls zum Schutz vor den Vögeln und ja, die Mäuse weiß ich nicht. Ich kann nur hoffen, dass das dann durchkommt. Jetzt ist es so, dass man halt beobachten muss, wie sich Temperaturen und Boden weiterentwickelt. Im Lauf des März sollte es aber dann hoffentlich möglich sein, bald auch ins Freiland zu sehen. Das ist möglich besonders bei robusten Gemüsen und auch Sommerblumen. Gemüse wären hier zu nennen, wiederum Salate, Radieschen, Rettiche. Es gibt also besonders robuste Frühsorten von Salat. Der Salat Rheingold zum Beispiel ist eine bewährte alte Sorte, die auch etwas Frost verträgt. Ebenso frühe Erbsen. Dasselbe gilt für die dicken Bohnen oder Saubohnen. Wenn der Boden sich etwas mehr erwärmt hat, ist es dann auch möglich, frühe Möhren zu säen. An Sommerblumen, die robusten Ringelblumen, Kornblumen, Jungfer im Grün, kann man dann schon ins Freiland sehen. Wer über Frühbeete verfügt oder über Hochbeete, die als Frühbeet nutzbar sind, kann natürlich dort auch aussehen. Da ist ja dann ein Schutz drüber, beziehungsweise diese Hochbeete oder Frühbeete sind ja oft durch Mist oder Kompost von unten etwas erwärmt. Dann müsste das auch möglich sein. Steckzwiebeln sollte man allerdings nicht zu früh setzen. Da habe ich in den letzten 2 Jahren ja bittere Erfahrungen gemacht. Da ist mir das 2-mal passiert, dass die dann Frost abbekommen haben und dann schossen die Zwiebeln. Ich bin da jetzt auch auf eine Bauernregel gestoßen, die man vielleicht doch beherzigen sollte. Die lautet: Benedikt macht Zwiebeln dickt. Benedikt ist am 21. März und die Empfehlung ist also, die Zwiebeln erst danach zu stecken. Diese Empfehlung mit dem Sankt Benedikt gilt noch für einige andere Gemüse. Es gibt also auch den Spruch: Willst du Erbsen, Möhren, Zwiebeln dick, sähe nach Sankt Benedikt. Ich denke, das lohnt sich schon zu beherzigen. Bei Erbsen wäre jetzt die Ausnahme mit den sehr frühen Sorten. Und wie gesagt, das geht nur, wenn der Boden genügend aufgewärmt ist und genügend trocken ist. Da landet man oft automatisch beim 21.03. oder danach. Jetzt aber zu unserem Hochbeetprojekt, das ich ja schon angekündigt hatte und von dem ich allerdings hauptsächlich Schwierigkeiten und vielfältige Erfahrungen und nur von den Anfängen berichten kann. Erstmal zum Hintergrund. Der Hochbeetbau, der Plan wurde gefasst für eine Stelle, wo ich Thuja-Hecken entfernt habe im Garten. Die haben nämlich nach der Laubenordnung im Schrebergarten eigentlich nichts zu suchen. Bei mir im Garten stand eine dicke Thuja-Hecke, die aus 2 so geschnittenen Thuja-Bäumen, muss man sagen, bestand. Und die musste ich langfristig einfach entfernen und die haben im Garten auch sehr viel Platz einfach weggenommen. Jetzt ist es so, dass wir aus Kostengründen darauf verzichtet haben, auch noch die aufwendige Wurzelentfernung zu machen. Auch weil der Gärtner, der uns da geholfen hat, meinte, dass an der Stelle, wo Thujen wachsen, sowieso nichts mehr viel Gescheites wächst. Wie er meinte, da wächst nur noch das, was ich nicht will, dass es da wächst. weil die Thuja-Bäume oder Nadelbäume den Boden wohl recht versauern und verschlechtern. Ja, deswegen die Idee, dort ein Hochbeet zu bauen. Für das Hochbeet, die Fläche, die wir jetzt da ausgeguckt haben, das wären etwa 3 mal 2 Meter, was ja auch schon eine nicht ganz kleine Fläche ist. Nach längerem Hin und Her und auch Überlegen, was kostet wie viel, hat sich als kostengünstigste Variante dann durchgesetzt, dass wir das Hochbeet so mit Mini-Pflanzstein bauen. Wir haben uns da auch dann entschieden, statt 2 Hochbeeten auf dieser Fläche 1 zu bauen, das dann so die Maße 2,90 mal 1,50 meine ich hat. Das ist zwar ein bisschen groß dann geraten, gleichzeitig schlucken diese Pflanzsteine, da sie 20 mal 30 mal 20 breit sind, an den Kanten auch Fläche. Aber uns blieb eigentlich nichts anderes übrig, weil im Boden immer noch diese Stämme von den Thujen sind und wir wegen diesen Holzstämmen und den Wurzeln 2 Beete einfach nicht hätten aufstellen können. Wir mussten also mehr oder weniger elegant um diese abgesägten Baumstümpfe drumherum die ganze Sache planen. Ja, damit aber der Schwierigkeiten nicht genug. Komplizieren kommt hinzu, dass bei uns das Gelände ein Gefälle hat. Und zwar nicht nur ein Gefälle, sondern das Gefälle geht insgesamt in 3 Richtungen. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was das bedeutet. Im Moment sind wir also mit Wasserwagen und Spitzhacken und was weiß ich zugange, in dem Versuch, das Ganze rechtwinklig und vor allem in der Waage hinzukriegen, die erste Steinreihe. Wir sind jetzt immer noch nicht fertig mit der ersten Steinreihe, weil Schwierigkeit Nummer 2, der Boden ist von einem tollen Wurzelgeflecht durchzogen, der es ganz schwierig macht, da irgendwelche Gräben auszuheben. Also das ist wirklich ein Jahrhundertprojekt, da dieses Hochbeet hinzukriegen. Ja, also ich stelle ein Foto von diesen anfänglichen Stadien mal rein. Noch ist nicht viel passiert, außer dass wir jetzt zu dem Schluss gekommen sind, dass wir tatsächlich einen Graben mit Sand füllen müssen und deswegen noch tiefer graben müssen, um diese Steine da irgendwie waagerecht dann verlegen zu können. Ihr könnt uns mal die Daumen drücken. Einfach ist tatsächlich anders, aber wir sind zuversichtlich. Und mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Und ich werde einfach berichten, wie das weitergeht, aber es ist einfach aufwendiger wie gedacht. Der nächste Schritt wird dann sein, das Hochbeet anzufüllen. Das wird auch nicht so einfach, weil es ja schon ein recht großes Hochbeet dann ist. Ich habe in einer Gartenzeitschrift mal den Tipp gelesen, dass man in der untersten Lage Holzscheite quasi aufrecht, senkrecht hinstellen kann als unterste Schicht im Hochbeet. Das verhindert, dass das sofort wieder alles in sich zusammenfällt, wenn die Füllung verrottet, weil diese unterste Holzschicht dann ja langsam verrottet. Das scheint mir eine ganz gute Idee zu sein. Wir müssen ja eh auch Sand holen, dann plane ich die Zwischenräume da mit Sand zu verfüllen und dann halt dann weiter aufzufüllen, wie man das klassisch macht mit Gartenabfällen, halbverrotteten Kompost, Häckseln, dann als letzte Schicht gut verrotteter Kompost bzw. Gartenboden. Ich überlege, ob ich da auch noch Perligran einmische. Das hatte ich vor Jahren auch schon mal erwähnt. Das war ein Tipp auch für den Hochbeetbau oder auch für Pflanzkisten. Perligran ist ein aufgepufftes Lavagestein, was so in kleinen Kügelchen dann vorliegt. Gibt es in verschiedenen starken Körnungen. Und das ist ein sehr guter Wasserspeicher. Das mache ich vielleicht, weil das ist, A, bringt das ein bisschen Masse dann auch. Und ist ganz leicht, weil wenn da kein Wasser drin ist, ist dieses Gestein besteht hauptsächlich dann aus so Poren und Äderchen, die mit Luft gefüllt sind. Also es bringt dann Füllmasse und es verbessert die Wasserspeicherfähigkeit dieses Bodens und es lockert auch den Boden. Also ein, zwei Säcke werde ich dann vermutlich bestellen und das mit untermischen. Ja, und dann, wenn es denn fertig ist, das Hochbeet, dann könnte ich da auch jetzt schon Dinge einsäen. Oder mein Plan ist, dass ich die vorgezogenen Pflänzchen dann teilweise einpflanzen kann. Ein Hochbeet kann man ja recht einfach dann auch mit einem Folientunnel teilweise versehen und das als so eine Art Frühbeet nutzen. Ja, also da freue ich mich schon drauf, wenn das fertig ist und bin mal gespannt, ob und wann uns das gelingt. Ja, die üblichen Gartenarbeiten geraten bei mir da fast ein wenig jetzt in den Hintergrund, weil dieses Projekt doch sehr zeitaufwendig ist. Es trifft sich ganz gut, dass sowieso nicht viel möglich war an Bodenbearbeitung bis jetzt. Und was demnächst dann ansteht, wenn es trockener wird. Ich hatte schon mal erwähnt, dass ich den Boden ja dabei dann auch nicht direkt umgrabe. Das hat sich ja erwiesen, dass das nicht so toll ist, weil man dann immer das Bodenleben quasi auf den Kopf stellt mit dem Umdrehen der Erdschollen. Ich lockere den nach wie vor, indem ich den Boden mit der Grabgabel anhebe und dann einfach so, wie er ist, wieder runterfallen lasse, sodass die Schichten nicht durcheinander kommen. Ich werde dann Kompost ausbringen und je nachdem etwas Mist. Da muss man halt gucken, kommt drauf an, was ich wo anbaue. Mittel- und Starkzehrer kriegen verschiedene Mengen Kompost bzw. Mist. Ende März werde ich auch ein paar vorgetriebene Kartoffeln dann noch ins Freiland setzen und hoffen, dass die Wühlmäuse oder Mäuse davon bleiben. Diese Pflanzkartoffeln treibe ich auch wieder vor. Ich hatte die ja lange Zeit einfach so in Eierkartons vorgetrieben oder in Schalen. Dieses Jahr werde ich auch mal ausprobieren, da ein wenig Erde auch drumherum zu legen und die Kartoffeln quasi so halb in die Erde dann stecken, die Keimaugen nach oben, Erde ein bisschen feucht halten. Das führt dazu, dass die Kartoffeln auch schon ein bisschen Wurzeln bilden können und nicht austrocknen. Dadurch verspreche ich mir, dass zumindest die Pflanzkartoffeln den Mäusen dann schlechter schmecken, beziehungsweise dass dieser Vorsprung, den man durch das Vorkeimen hat, dann noch etwas vergrößert wird. Ja, wenn der Boden bearbeitet werden kann, kann man auch jetzt gut Stauden teilen oder pflanzen. Besonders bietet sich das an für die Sommer- und Herbstblühenden Stauden. Da kann man schauen, ob welche quasi von der Mitte her verkahlen. Dann da außen Pflanzen abstechen und an anderer Stelle neu wieder einpflanzen. Die mittlere verkahlte Stelle kann man entfernen. Ebenso kann man neu Stauden pflanzen. Dann ebenfalls günstig ist der Zeitpunkt zum Pflanzen von Obstgehölzen, Obstbäumen und Sträuchern. Und sobald der Boden noch trockener und wärmer ist, kann man sich an die ersten Aussaaten ins Freiland machen. Von Radieschen, Salaten, Spinat, Rettich, Möhren, Erbsen und Puffbohnen. Je nachdem kann man schon jetzt aussehen, wenn der Boden entsprechend vorbereitet ist. Ebenfalls wird der Rasen ja jetzt bald anfangen zu wachsen, beziehungsweise er ist schon dabei. Dann steht es an, dass man den Rasen das erste Mal mäht, bei Bedarf auch vertikutiert und vor allem dann düngt. Das hatte ich ja öfter schon erwähnt, vor allem die Rasendüngung ist sehr wichtig zur Kräftigung der Gräser und der Rasengräser sozusagen, damit der sich gut gegen Beikräuter durchsetzen kann. Ja, ich freue mich schon, wenn das Wetter so trocken bleibt, dass man da quasi in die Hände gespuckt und im Garten demnächst richtig loslegen kann. Bei mir im Garten blühen noch die Krokusse. Die sind jetzt quasi schon dabei abzublühen. Osterglocken sind kurz vorm Aufblühen im Freiland. Einige blühen auch schon. Und die Veilchen blühen bei mir in der Wiese. Im Park in Brühl habe ich gesehen, dass die ersten Buschwindröschen am Start sind. Auch der Bärlauch ist schon gewachsen und kann schon bepflückt werden. Die Stachelbeeren, die treiben durch. Und im Garten habe ich wie jedes Jahr schon die ersten Hummeln und Bienen gesichtet, die Hummelköniginnen, die unterwegs sind oder unterwegs waren. Und wir haben die ersten Zitronenfalter flattern sehen. Ja, dann wünsche ich auch euch, dass es auch bei euch bald so richtig losgehen kann im Garten. Drückt uns mal die Daumen mit dem Hochbeet. Ich sage dann Tschüss für heute und bis bald, eure Ulrike.